ist Jesus nachfolgen. Also er geht zum Jesus. Wieder typisch. Gell? Aber zuerst zu Psalm 23. Und der Psalm 23 weckt Assoziationen vom behüteten und bewahrten Leben zuallererst. Es ist dann auch vom dunklen Tal die Rede, aber es ist zuerst von dem segnenden Gott als Hirte, der uns führt und leitet. Das biblische Bild vom guten Hirte haben wir hauptsächlich aus dem Johannesevangelium. Eine große Vertrautheit wird da zum Ausdruck gebracht. Jesus als Hirte, der seine Schafe kennt und schenkt ihnen ewiges Leben. Ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Sicht vermittelt dagegen der heutige Predigttext, der 1. Petrus 2, 21 bis 25, mit der in Anlehnung an Jesaja 53 gemachte Aussage. Nicht die grüne Aue und das frische Wasser wird hier in Aussicht gestellt, sondern unschuldiges Leiden um Jesu Wille. Der gute Hirte ist dadurch gekennzeichnet, dass er sein Leben für die Schafe lässt. Er weicht dem Leiden nicht aus, sondern geht den Weg durch das Leiden, ja sogar durch den Tod hindurch, um uns den Weg zu bahnen zum Haus des Herrn. Der Weg zu diesem Hirte geht, wie gesagt, durch Leiden hindurch. Es ist der Weg zum Vaterhaus. Leiden und Sterben für Jesus, das gibt es sogar bei uns in Deutschland, wenn es auch Einzelfälle sind. Ich habe vor einigen Jahren, ist das schon her, ein erschütternder Bericht in IDEA gelesen. Wegen dreifachen Mordes mit religiösem Hintergrund ist der 26-jährige Enrico Israel aus Pulheim bei Köln zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte zugegeben, seine Frau Reinhilde und seine beiden 5- und 2-jährige Söhne umgebracht zu haben. Sein Motiv war offenbar Hass gegen das Christentum. Der Lagerarbeiter hatte seiner Frau im Streit vorgeworfen, zu viel Zeit in der charismatisch geprägten christlichen Gemeinde in Köln zu verbringen. Schließlich holt er ein Küchenmesser und fragt sie, für wen würdest du dich im Zweifelsfall entscheiden, für Jesus oder für mich? Als die Frau antwortet, für Jesus, stach er ihr 10-mal in der Rücke. Anschließend erstickte der Mann seine beiden Söhne mit Plastiktüten. Nach der Tat verprasste der Mann veruntreutes Geld in der Spielhalle, bevor er sich der Polizei stellte. Bei der Vernehmung sagte er über seine Frau, sie hat immer mehr Zeit in ihrer Bibelgruppe verbracht. Sie hat den Bezug zur Realität verloren, deshalb musste sie sterben. So geschehen mitten in Deutschland. Leiden und Sterben für Jesus. Ich lese jetzt als Predigttext aus 1. Petrus 2, 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Soweit dieser Text. Das Thema, wie gesagt, Jesus nachfolgen. Petrus beschreibt hier, was Nachfolge bedeutet. Erstens ein schwieriger Weg, zweitens ein gebannter Weg und drittens ein vorgegebener Weg. Ein schwieriger Weg. Die meisten Mitglieder der Gemeinde in Rom, an die der 1. Petrusbrief gegangen ist, waren damals Sklaven. Längst nicht alle Sklaven haben ein grausames Leben führen müssen. Im Römischen Reich wurden beinahe alle Arbeiten von Sklaven verrichtet. Auch Ärzte, Verwalter oder Lehrer waren oftmals Sklaven. Etliche Sklaven wurden von ihren Herren gut behandelt und in das Vertrauen der Familie mit einbezogen. Die haben zur Familie gehört. Doch rechtlich hatten die Sklaven keinerlei Ansprüche. Sie wurden nach römischem Recht nicht als Menschen, sondern als Gegenstände behandelt. Für Sklaven gab es deshalb keine Gerechtigkeit. Sie waren ihre Herren bedingungslos ausgeliefert. Und das konnte gut gehen, das konnte aber auch schlimmstes Leiden bedeuten. Zu solchen Menschen redet Petrus hier und ermahnt sie, sich in aller Furcht des Herrn nicht nur den guten, sondern auch ihren schlechten Herren unterzuordnen. Ja, er bezeichnet es sogar als Gnade, wenn hier jemand ausharrt und leidet und trotzdem Gutes tut. Das soll Nachfolge Jesu angehen, in seine Fußstapfen konkret sein. Und das ist zugegebenermaßen eine ziemliche Zumutung. Also mir geht es wenigstens so, wenn ich mich da reinversetze und es höre und es jetzt auch predige. Sich guten Herren unterzuordnen, das wäre ja nachvollziehbar. Aber sich auch die Schlechte, das ist wirklich zu viel verlangt, auch von uns Christen, oder nicht? Unrecht muss doch bestraft werden, das darf man nicht einfach hinnehmen. Das kann doch Jesus von uns nicht verlangen, dass wir alles aushalten sollen, ohne uns zu wehren. Doch Jesus ist es ganz ernst mit der Aufforderung, als Christen sind, uns keine bequemen Wege verheißen. Gottes Weg ist kein Spaziergang, allerdings ist dieser Weg auch keine Schikane. Christen zeichnet sich auch nicht dadurch aus, dass sie sich immer den schwierigsten Weg zumutet. Christen muss man nicht unbedingt daran erkennen, dass sie immer den untersten Weg gehen. Das haben ja manche aus unserer Bewegung des Glaubens auch schon immer wieder gesagt. Du musst als Christ immer der unterste Weg gehen. Das ist nicht gemeint und auch nicht gesagt. Der Weg in der Nachfolge ist der Weg, den Jesus selber gegangen ist. Es ist ein Weg über Höhen, aber auch durch Tiefen. Weil Jesus den Weg des Leidens nicht gescheut hat, darum bleibt auch Christen das Leiden nicht erspart. Und ich denke an die Hunderte von Millionen von Christen, die jetzt, die heute an diesem Sonntag, die leiden müssen, die verfolgt werden, die schikaniert, die drangsaliert werden und das, weil sie an Jesus glauben. Ihr kennt ja auch die erschütternden Berichte von Open Doors und andere Organisationen. Der Weg der Nachfolge ist ein schwieriger Weg. Das Zweite, der Weg der Nachfolge ist ein gebahnter Weg. Auch wenn er manchmal schwierig ist, ist der Weg doch gebahnt. Es ist der Weg, den Jesus uns selber vorausgegangen ist. Er hat diesen Weg geebnet. Wir dürfen in seine Fußstapfen nachgehen. Jesus kam in unsere Welt, um uns den Weg zum Vaterhaus zu zeigen. Er will, dass wir das wirklich erleben, was im Psalm 23 verheißen ist. Ja, auch die grüne Aue und die Wasserquellen, ein Leben am gedeckten Tisch, behütet und getröstet. Ich wünsche es euch immer mehr, ich wünsche es mir auch, keine Frage. Allerdings war und ist es für Jesus manchmal auch kein leichter Weg, uns auf unsere Abwege zu suchen und wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Was hier auch steht, ist, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat, dass er unsere Strafe erlitten hat, dass er zuerst für uns gelitten hat, um uns zu retten. Er hat sich für uns schlagen lassen, damit wir durch seine Wunden geheilt werden. Das ist einmalig und das ist einzigartig und das müssen wir auch nicht. Nicht nach dem Motto, je mehr leiden, desto ein besserer Christ. Das ist jetzt nicht die Quintessenz aus dem Text. Ein weiterer Gesichtspunkt, ohne Jesus sind wir wie die umherirrende Schafe, die zwar ständig nach neue Wege suchen, aber sich dabei immer mehr oft im Dickicht verirrt. Der Hirte Jesus Christus hat uns einen Weg gebahnt, auf dem wir durch unser Leben gehen können. Er hat den Weg geebnet, dass wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben können. Er hat den Weg gebahnt, dass wir auf rechter Straße gehen können, um seines Namens willen. Der Weg der Nachfolge ist ein schwieriger Weg, das war das Erste. Der Weg der Nachfolge ist ein gebahnter Weg. Und das Dritte, es ist ein vorgegebener Weg. Jesus hat für uns den Weg gebahnt, auf dem wir gehen können. Es ist, so sagt es die Bibel, es ist der einzige Weg zu Gott. Doch diesen Weg werden wir nur entdecken, wenn wir bereit sind, Jesus nachzufolgen. Als Christ leben, Jesus Nachfolge bedeutet, in seine Fußstapfen zu gehen. Jesus hat uns durch sein Leben eine Wegbeschreibung hinterlassen, an der wir uns orientieren sollen. Ich zitiere nochmal: Der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Ein steiler Weg. Eigentlich sind wir Menschen dazu gar nicht fähig, diesen Weg zu gehen. Und auch keiner von uns kann sagen, dass er ohne Sünde geblieben ist. Eigentlich ist der Weg Jesus nach eine Überforderung. Wie oft erleben wir das in unserem Alltag, dass wir so nicht leben können? Wo wir zu Unrecht beschuldigt werden, wo wir das nicht einfach auf uns sitzen lassen möchten. Da hat sich der Arbeitskollege schon wieder die schöne Arbeit ausgesucht und man selber muss die A-Arbeit machen. In meinem Bereich, da hat sich der Pastorenkollege wieder die USA-Freizeit ausgesucht und mir wird die Bauernfreizeit im Haus Aaron zum x-ten Mal angeboten. Dazu kann doch nicht geschwiegen werden, oder? Das ist doch ungerecht, sowas. Oder da hat sich die Schwiegermutter schon wieder in die Kindererziehung eingemischt. Da muss man doch auf den Tisch hauen und was sagen. Das geht doch nicht. Oder nochmal was ganz Triviales. Es kann doch nicht ohne Worte hingenommen werden, dass der Nachbarshund oder die Nachbarskatze einem den Garten vollkackt. Also, ja. Wie oft passiert es in meinem Alltag, dass ich eben nicht so handle, wie Jesus es mir vorgelebt hat. Und euch geht es wahrscheinlich genauso. Und manchmal entschuldigen wir uns dann, wir sind doch auch nur Menschen. Doch hier widerspricht Petrus, nein, als Christen könnt ihr als der Sünde Abgestorbene der Gerechtigkeit leben. Weil Jesus für euch gelitten hat, darum seid ihr frei und fähig, auch für ihn zu leiden. Der Weg zu Gott ist offen, er ist erschlossen. Wie gesagt, durch sein Leiden können wir uns den Himmel nicht verdienen. Doch gerade weil Jesus uns den ganzen Weg zu Gott gebannt hat, sind wir fähig, um Jesu Wille zu leiden. Wir müssen uns nicht mehr für unser Recht verkämpfen, wenn wir uns auf Jesus als unseren Richter berufen. Wir können unser Leben hingeben für andere Menschen. Denn der Weg mit Jesus verläuft anders als unsere Wege. Jesus ermöglicht uns, dass wir nicht mehr der Sünde gefangen sind, sondern der Gerechtigkeit frei leben können. Wir können heute schon inmitten einer harten und in einer gnadenlosen Welt etwas von der Liebe und von der Gnade Gottes erlebbar machen durch unser Leben, weil wir selber diese Gnade erfahren haben. Ich will es einmal relativ krasse Beispiel noch versuchen, zum Schluss zu verdeutlichen. Salim Munayyah, der Gründer der jüdisch-arabischen Versöhnungsbewegung Mushalaha, vielleicht hat ja jemand von euch schon mal was gehört, hat lange Zeit darunter gelitten, dass Christen in Israel wie herumirrende Schafe nicht gemeinsam dem guten Hirte Jesus nachgefolgt sind. Er war zum einen Lehrer, und da merkt ihr jetzt gleich das Spannungsfeld, er war zum einen Lehrer in einer palästinensischen Bibelschule in Bethlehem und zum anderen war er in einer israelischen Bibelschule in Tel Aviv, also unter Juden, Lehrer. Und litt darunter, dass palästinensische Christen und messianische Juden zwar an den gleichen Herrn glaubten, dass sie beide durch Jesus stellvertretenden Tod Vergebung ihrer Sünde erfahren haben, aber trotzdem ums Verrecken nicht bereit waren, Wege aufeinander zuzugehen. Jeder sah nur seinen Weg, sie konnten einander nicht vergeben, sie hatten zu viel gelitten, sie waren Feinde. Menschlich verständlich, dass Juden die Palästinenser nicht vertrauen nach alle Terroranschläge und genauso, dass Palästinenser den Juden nicht mehr trauen nach allem, was sie in ihre Gebiete durchlitten haben. Doch als Christen sollen wir ein Vorbild sein und Jesus nachfolgen, nicht Vergeltung üben, sondern die Hand der Versöhnung ausstrecken. Was hat dieser Salim Munayyah gemacht? Er hat palästinensische und jüdische Christen gemeinsam zu Freizeiten in der Wüste eingeladen. Und immer wieder erlebt er, wie plötzlich Mauern des Hasses durchbrochen werden, wo Menschen bereit sind, nicht nur Jesu Vergebung für ihr Leben in Anspruch zu nehmen, sondern auch bereit sind, dem Vorbild Jesu nachzufolgen und die Hand zur Versöhnung zu reichen. Und bei so einer Freizeit war auch Elias, ein junger palästinensischer Christ dabei. Bereits mit 14 Jahren kam er ins Gefängnis, weil er zufällig in der Nähe von steinewerfenden Jugendlichen vorbeikam. Zufällig vorbeigekommen, bevor er wusste, was ihm geschah, wurde er von Soldaten festgenommen und geschlagen. Da er nichts mit den Demonstrationen zu tun hatte, konnte er deren Fragen nicht beantworten und erhielt dafür Widerschläge. Schließlich konnten seine Eltern seine Freilassung erwirken. Doch wegen falscher Beschuldigungen kam er immer wieder ins Gefängnis. Dort hatte er viel Zeit zum Nachdenken. Auf der Suche nach Frieden lernt er einen Christen kennen und kommt zum Glauben an Jesus. Er besucht die Bibelschule in Bethlehem und nahm an einer Mushalaha-Freizeit teil. Und hier lernt er gläubige Israelis, also Juden, kennen. Und nach einiger Zeit konnte er seinen Hass überwinden. Eines Abends wird er wieder von Soldaten abgeholt, weil man ihn falsch beschuldigt hat. Auf dem Weg zur Polizeistation fing er an zu beten. Verwundert beobachteten die Soldaten ihn. Elias folgte den Fußspuren Jesu. Er schmähte nicht mehr, als er geschmäht wurde. Er drohte nicht, als er Unrecht litt. Ich komme zum Schluss. Jesus hat nicht nur den Weg gebahnt und vorgegeben, er geht diesen Weg auch selber mit. Wer in den Fußspuren Jesu geht, der muss nicht alleine gehen. Jesus ist der Hirte und Bischof unserer Seelen, so heißt es ihr. Das ist eine große Zusage. Mit dem griechischen Wort Episkopos ist nicht nur der Bischof gemeint, es bezeichnet auch den Schützer der öffentlichen Sicherheit, den Wächter über Recht, Wahrheit und Ehre. Jesus als der Episkopos unserer Seelen ist dann auch unser Wächter, unser Beschützer und unser Lenker, der für uns einsteht, der dann auch immer wieder Recht für uns schafft. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir wie Schafe dem Hirte hinterhergehen. Er selber wird als Wächter und Lenker zeigen, wo der Weg entlang geht. An ihm sollen wir uns orientieren, mit ihm sollen wir den Weg gehen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir nicht nur einen Hirten, sondern auf diesem Weg sind auch andere Schafe mit unterwegs. Und das ist gut so und das ist eine tolle Sache. Darum können wir trotz aller Schwierigkeiten unseres Lebens wirklich etwas von dem erleben, was der Psalm 23 dann eben auch noch schreibt. Nicht nur die grünen Aue und das frische Wasser und den gedeckten Tisch, sondern auch diese Erfahrung. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dazu sind wir eingeladen. Amen.